Weltspiegel Thema.
Hier ist der Weltspiegel Podcast. Wir schauen heute nach Asien, ins Riesenreich China. Ein Land, das sich mit irrsinniger Geschwindigkeit zur Weltmacht aufschwingt, das wirtschaftlich beängstigend erfolgreich ist, das Land aber auch, das im Innern einen Überwachungs- und Unterdrückungsapparat aufgebaut hat, der auf der Welt seinesgleichen sucht. Besonders betroffen ist die Region Xinjiang, die mehrheitlich von einem Turkvolk, den Uiguren, bewohnt wird. Hier gibt es seit Jahren Unruhen und hier hat die chinesische Regierung riesige Umerziehungslager errichtet, in denen wohl hunderttausende Menschen zwangsweise festgehalten werden. Über das Schicksal der Uiguren in China wollen wir heute reden im Weltspiegel-Podcast. Am Telefon ist jetzt Christine Adelhardt. Christine, du warst viele Jahre Korrespondentin der ARD in China bis 2015. Kurz davor hatte das Land einen neuen Präsidenten bekommen, Xi Jinping. Das Land, das du damals erlebt und auch bereist hast, erkennst du das eigentlich wieder?
Ja, das erkenne ich sehr, sehr gut wieder, weil China ist ohnehin immer ein sehr repressiver Staat gewesen und mit dem Machtantritt von Xi Jinping ist es eher noch verstärkt worden. In der Zeit, in der ich da war, hat man schon gemerkt, dass die Zügel angezogen werden, dass die Überwachung stärker wird, dass immer mehr Menschen weggesperrt werden. Das betraf alle möglichen Gruppen. Es gab eine starke Bewegung von Bürgerrechtsanwälten, die sich für Menschenrechte stark gemacht haben. Die sind nach und nach in Gefängnissen verschwunden. Und genauso war es mit anderen Gesprächspartnern, die wir immer noch hatten, Universitätsprofessoren, die wir dann schließlich nicht mehr interviewen konnten, die uns gesagt haben, wir würden gern mit euch sprechen, aber es hat dann doch für uns zu viele Nachteile. Ich glaube, all das, was damals, als ich noch da war, begonnen hat unter Xi Jinping, ist jetzt nur noch verstärkt weitergeführt worden.
Wir wollen heute vor allem über die Uiguren sprechen. Warum werden die Uiguren von China so dermaßen drangsaliert?
Also man muss, glaube ich, zur Ganzheit der Geschichte sagen, dass es tatsächlich schwere Unruhen in dieser Provinz in Xinjiang gab, dass es schon immer ethnische Spannungen zwischen Han-Chinesen und der uigurischen Minderheit gibt, wenngleich in Xinjiang war das immer die Mehrheit. 2009 sind da viele Menschen, Hunderte, zu Tode gekommen, überwiegend Han-Chinesen. Dann gibt es eine Art Unabhängigkeitsbewegung von Uiguren, die größere Autonomie noch haben möchte. Es gab auch Terroranschläge, da hat man hier im Westen relativ wenig davon mitbekommen. Aber ich erinnere mich noch genau daran, da sind eine Horde von mit Macheten bewaffneten Menschen durch eine U-Bahn-Station gelaufen und haben da Dutzende von Han-Chinesen abgeschlachtet. Also all das gab es. Und da war die Angst groß und das ist das, womit jetzt auch China noch sein Vorgehen gegen die Uiguren legitimiert. Die sagen, da gibt es Terrorismus, gegen den Terrorismus muss man vorgehen. Das ist der eine Teil der Wahrheit, aber eben nur ein Teil.
Du warst damals selbst in Xinjiang. Wie hast du die Region erlebt?
Das ist ein Polizei- und Überwachungsstaat, wie wir uns das überhaupt nicht vorstellen können. Also als Journalist kann man sich da ohnehin nicht frei bewegen. Man landet dort in Urumqi und dann hängen sofort 2, 4, 5, 8 Überwacher an einem dran. 2 Überwacher, die immer mit uns mitgelaufen sind, drumherum, aber das hat man gemerkt, sehr viele, die das aus der Ferne beobachten. Also ein freies Arbeiten ist dort nicht möglich und das, was für Journalisten gilt, gilt für die Menschen, die dort leben, noch sehr viel mehr. Also überall Polizei auf der Straße, Hunderte von Überwachungskameras. Da gibt es kein freies Bewegen und das hat man ja jetzt mit weiteren sozialen Apps, wo Menschen bewertet werden, wo jeder Schritt aufgezeichnet wird, wo die Polizei genau über alles Buch führt, einfach noch perfektioniert und in die digitale Welt mit übertragen. Also ein freies Leben ist da in Ansätzen nicht möglich.
Du arbeitest inzwischen im Investigativressort beim NDR in Hamburg. Du hast mitgearbeitet an den sogenannten China-Cables. Was verbirgt sich dahinter und warum wolltest du an diesem Projekt mitarbeiten als Journalistin?
Also die China Cables sind mehrere Dokumente und zwar aus dem Innersten des Machtapparats der chinesischen Partei. Und das ist etwas, was man nie bekommt als Journalist. Man kann ja noch nicht mal mit den Leuten reden. Man kann nicht mit irgendwelchen Regierungsstellen darüber sprechen, was sie vorhaben, was sie tun. Und es ist äußerst, äußerst selten, dass überhaupt Dokumente, in denen schriftliche Dinge niedergelegt sind, irgendwann das Licht der Welt erblicken. Das ist so abgeschlossen. Jeder der in diesem Kreis arbeitet, weiß, was er für ein Risiko eingeht, wenn er sowas nach außen schleust. Deswegen war das höchst ungewöhnlich, dass diese Papiere es tatsächlich aus China heraus geschafft haben. Und das war natürlich spannend zu sehen, weil man wusste ja schon, dass es diese Lager gibt. Man wusste aber nicht genau, was passiert da. China hatte es zunächst komplett geleugnet, dann als es nicht mehr zu leugnen war, weil man einfach auch auf Satellitenbildern gesehen hat, was für riesige Einrichtungen da gebaut werden. Dann hat China gesagt, ja, das sind Erziehungseinrichtungen, das sind Fortbildungseinrichtungen für die Uiguren, damit die besser für den Arbeitsmarkt vorbereitet werden. Und natürlich soll denen aber auch beigebracht werden, dass sie eben nicht so schlimme terroristische Gedanken haben. Die Papiere allerdings sprechen eine ganz andere Sprache. Das sind keine Erziehungs- und Fortbildungseinrichtungen. Da werden Menschen gefangen gehalten gegen ihren Willen, müssen dort eine ganz bestimmte Zeit lang sein, müssen sich auch entsprechend verhalten, damit sie da überhaupt wieder rauskommen. Und natürlich sind sie da nicht freiwillig, sondern werden von der Polizei aufgegriffen, werden in diese Lager gebracht, müssen dort in Schlafräumen schlafen, die dann doppelt verschlossen sind. Also das sind Lager, das sind keine Ausbildungseinrichtungen. Und das haben diese Papiere sehr deutlich gezeigt. Und das war ein Beweis, nachdem man lange gesucht hat, der ist dadurch erbracht worden.
Woher stammen diese Informationen? Wer hat sozusagen sein Leben riskiert, um diese Informationen nach außen zu schmuggeln?
Wer es genau war, weiß man nicht. Die Papiere sind aus Xinjiang selber, sind dort also im Apparat kursiert, waren Handlungsanweisungen. Irgendjemand hat sie nach außen geschleust und sie haben ihren Weg gefunden zum Internationalen Konsortium für investigative Journalisten. Und dieses Konsortium, die sitzen in Washington und mit denen arbeiten wir als NDR auch immer wieder zusammen. Die haben das geteilt mit sehr, sehr vielen Journalisten weltweit, weil man natürlich Angst hatte, wenn das ein Einzelner nur veröffentlicht, dann könnte das vielleicht Repressalien auch für die jeweiligen Journalisten bedeuten. Und wir haben daran mehrere Monate gearbeitet, haben die erstmal mehrfach übersetzen lassen, mehrfach kontrollieren lassen, ob das wirklich authentisch ist, nicht, dass wir da im Schmuh aufsitzen, und haben es dann gemeinsam in all diesen Ländern veröffentlicht.
Du hast das ja gerade schon angesprochen. Mit welchen Methoden arbeitet der Staatsapparat daran, die Uiguren zu unterdrücken?
Diese Aktion jetzt, die etwa so 2017 begann, die ist darauf ausgerichtet, tatsächlich die Menschen Gehirn zu waschen. Die sind da in diesen Einrichtungen den ganzen Tag. Es gibt Unterricht, ja, aber das ist beileibe nicht nur Unterricht, der auf einen Beruf hin ausgerichtet ist, sondern man lernt die chinesische Sprache. Daran ist ja nichts Schlimmes. Aber man lernt natürlich vor allem die großen Worte des großen Führers Xi Jinping. Man lernt die Parteidoktrin. Man lernt, dass die Partei über allem steht. Und das ist vielleicht auch etwas, warum China so nervös ist mit diesen Uiguren. Das ist eine Minderheit in diesem Land, ein Turkvolk. Die haben eine ganz andere Kultur, die haben eine andere Sprache, die haben eine andere Schrift. Die haben vor allem eine Religion, was ja sonst für China nicht gilt. Also das sind Menschen, die auch sehr religiös sind. Und wie sehr man sich vor allem auch von dieser Religiosität bedroht fühlt, zeigt ein Dokument, das dort in diesen rausgeschmuggelten Dokumenten war. Das ist ein Gerichtsurteil gegen einen Mann, der seinen Arbeitskollegen gesagt hat, Leute, ihr sollt kein Alkohol trinken und bitte schaut doch nicht so viele Pornos an, das ist auch nicht gut für euch. Dieser Mann ist allein wegen dieser Aussagen zu 10 Jahren Haft verurteilt worden, weil das eben als antichinesisch gilt, aufzurufen, religiös zu sein und sich an religiöse Spielregeln zu halten. Also da sieht man, dass diese vermeintliche Terrorangst, dass sie doch sehr, sehr weit geht und all das unterdrücken will, wo die chinesische Partei und der chinesische Staat das Gefühl hat, nicht unter Kontrolle zu haben. Denn gegen einen Menschen, der an einen Gott, an Allah glaubt, der betet, da tut sich natürlich so eine Ideologie wie die kommunistische Ideologie sehr, sehr schwer.
Man hat den Eindruck, dass China über die vielen vergangenen Jahrzehnte oftmals mit brutalen Eingriffen versucht hat, Einfluss zu nehmen auf die gesellschaftliche Entwicklung, also die Kulturrevolution zum Beispiel, die Ein-Kind-Politik, seit einigen Jahren dieses soziale Punktesystem, jetzt die Umerziehungslager für ja Hunderttausende von Menschen. Warum macht der Staat so etwas in so einer Rigorosität?
Weil er glaubt, dass das die einzige Möglichkeit ist, Kontrolle aufrechtzuerhalten und Sicherheit und Stabilität zu garantieren. Und zwar Stabilität so, wie sich das die Kommunistische Partei vorstellt. Und das Erstaunlichste daran ist, dass das ein repressiver Staat ist, der von vielen Menschen so aber nicht wahrgenommen wird. Also die allerwenigsten Chinesen würden sagen, wir leben in einem furchtbaren Unterdrückungsstaat. Die wissen schon, dass sie keine Freiheit haben, aber keine Freiheit zu haben, nehmen sie in Kauf, weil sie damit glauben, Stabilität zu haben, Sicherheit zu haben. Und weil es eine große Angst gibt, dass dieses Riesenreich, und es ist ein riesiges Reich, auseinanderfallen könnte, sobald man einzelnen Partikularinteressen Raum geben könnte, sobald sowas wie Demokratie, Willensbildung an der Basis entstehen könnte. Davor haben sehr, sehr viele Chinesen Angst, dass es dann zerbrechen könnte und dass dann auch das verloren geht, was ja dieser Staat auch geschaffen hat, nämlich wirtschaftliche Prosperität und Wohlstand, den es ja in den letzten Jahrzehnten tatsächlich gegeben hat.
Die China Cables, das ist die Arbeit eines weltweit agierenden journalistischen Netzwerkes. Welche Reaktionen gab es eigentlich auf die Arbeit?
Oh, es gab sehr, sehr viele Reaktionen. Wir waren am Anfang skeptisch. Wir haben gedacht, naja, mein Gott, diese Lager, die kennt ja nur jeder. Werden wir da durchdringen mit unserer Berichterstattung? Es gab auch schon viel Berichterstattung über Uiguren und darüber, wie die unterdrückt wurden, noch bevor es die Lager gab. Wir waren dann doch sehr überrascht, dass das einen sehr, sehr großen Widerhall gefunden hat im Europäischen Parlament, bei den Vereinten Nationen. Da gab es sehr, sehr viele kritische Reaktionen. Es gab vor allem unglaublich heftige Reaktionen der Chinesen selber, die das natürlich verurteilt haben. Die konnten jetzt nicht mehr durchdringen mit der Tatsache zu sagen, oh, das sind alles nur Hirngespinste. Aber sie blieben dabei. Sie sagen, das seien Fake News. Die benutzen da auch sehr gerne Begriffe, wie sie auch Donald Trump benutzt. Man hat an der Heftigkeit der Reaktion gemerkt, dass die Chinesen gemerkt haben, okay, wir sind da ertappt worden, wir müssen jetzt gegensteuern, wir müssen versuchen, eine Gegenpropaganda zu machen und deswegen ist auch sehr viel im Gange, andere Staaten auf die eigene Seite zu ziehen. Es gibt sehr viele muslimische Staaten, die auch autoritär sind, die den Chinesen beigesprungen sind. Also es geht da weltweit ein richtiger Bruch durch die Staatengemeinschaft. Aber eins ist klar, China kann sich jetzt nicht mehr hinstellen und sagen, das gibt es nicht, wir tun nur das Beste für die Uiguren. China muss jetzt mit dem, und dort wird, glaube ich, im Apparat so empfunden, Makel leben, dass doch eine große Weltöffentlichkeit weiß, dass diese Minderheit im eigenen Land unterdrückt und schikaniert wird.
Christine Adelhardt über ihre Reisen nach Xinjiang und über ihre schwierige Recherche zu den China Cables. Vielen Dank.
Weltspiegel, Kontext.
Ich bin jetzt verbunden mit Asghar Can, dem Vorsitzenden der uigurischen Gemeinde in Europa und Europareferenz des Weltkongresses der Uiguren. Herr Can, wir haben gerade schon über die China Cables gesprochen, die den chinesischen Unterdrückungsapparat gegenüber den Uiguren offenbart haben. Waren Ihnen die Dimensionen selbst so bewusst oder hat Sie das auch überrascht, wie systematisch China gegen die Uiguren vorgeht?
Überrascht hat das uns nicht, weil die Unterdrückung ist ja eigentlich nicht neu. Aber in den letzten Jahren, sagen wir, seit 5 Jahren, hat sich also die Dimensionen noch zugenommen.
Was bedeutet das Vorgehen der chinesischen Behörden gegen die Uiguren? Was bedeutet das für ihr Volk?
Das ist eigentlich also eine Vernichtungspolitik für ein ganzes Volk, also aus Staat ausgehend. Natürlich, die wollen die Uiguren also ganz auslöschen, wie man dann auch von diesen Dokumenten entnehmen kann. Das ist ja nicht also an eine bestimmte Gruppe gerichtet, das ist gegen das ganze Volk gerichtet. Also die wollen uns einfach gesagt auslöschen.
Sie haben ja selbst Familie in Xinjiang. Was wissen Sie über das Schicksal Ihrer Verwandten dort?
Mein Kontakt zu meiner Familie ist schon seit über 10 Jahren unterbrochen, weil ich habe dort Tante, Onkel, also meine Eltern sind nicht mehr in Osttürkistan. Wir sagen Osttürkistan. Xinjiang ist chinesischer Name, bedeutet ja auch neue Grenze, neues Territorium. Und ich habe, wie gesagt, also mit meinen Onkel, Tanten über 10 Jahren keinen Kontakt, weil ich wollte sie auch schützen, weil mir war klar, wenn sie mit mir Kontakt aufnehmen oder wenn ich mit ihnen Kontakt aufnehme, dass sie Schwierigkeiten bekommen.
Die chinesische Regierung, die sagt, es gäbe Uiguren, die mit dem IS, dem sogenannten Islamischen Staat, sympathisierten, dort auch kämpfen und es gäbe auch in der Region Xinjiang Angriffe auf chinesische Staatsbürger. Was sagen Sie dazu?
Also Angriffe auf chinesische Staatsbürger, das kann ich mir nicht vorstellen. Wir haben auch als Weltkongress der Uiguren oder auch uigurische Gemeinde in Europa einfach mehrmals chinesische Regierung aufgefordert. Wirklich, wenn es so was gäbe, die sollten ja zu einer unparteiischen internationalen Gruppe Zugang zu diesen Regionen gewähren, damit die könnten ja das wirklich dann vorlegen. Ja, da ist also Terroristin oder da ist das sowas passiert, aber bis heute ist ja nie vorgekommen. So war chinesische Regierung wirft uns immer vor, dass es terroristische Aktivitäten gibt. Aber wenn das wirklich so wäre, das wäre ja auch im Sinne der chinesischen Regierung ganz gut, wenn sie das also der internationalen Presse das öffnen würden. Und IS im Syrien kann sein natürlich, ich kann das nicht rechnen, aber das ist auch ein Spiel von China dabei, dass sie uns Terrorist stempeln zu können, dass sie auch ihre eigenen Leute hingeschickt haben.
Laut vertraulicher Dokumente soll es vom chinesischen Präsidenten die Order geben, keine Gnade zu zeigen gegenüber den Uiguren. Was bedeutet das eigentlich?
Ja, das ist ein Krieg gegen ein Volk, wenn mittlerweile über 2 Millionen Uiguren in diesen Internierungslager sitzen, gegen ihre Willen. Und sie müssen also von frühmorgen bis zum Abend nur also Texte auswendig lernen, die chinesische Regierung lobt, oder Gesänge müssen sie auswendig lernen, und das müssen sie, bevor sie zum Frühstück was bekommen, das müssen sie vorlesen oder vorsingen. Und die Kinder, also 500.000 minderjährige Kinder wurden von unserer Heimat nach inneren Teilen des China deportiert. Das ist ein Kampf für ein ganzes Volk, sie umzuerziehen, sie chinesisch zu erziehen, Kultur dieses Volkes auszulöschen, das ist eine Vernichtungspolitik, das ist eine Genozid.
Die Reaktionen aus dem Ausland halten sich in Grenzen, vor allem von den muslimischen Ländern hätte man vielleicht ja mehr Unterstützung für die Uiguren erwartet. Warum ist das so und wünschen Sie sich mehr Unterstützung von der Staatengemeinschaft, von Europa, von den USA?
Ja, selbstverständlich, auch also von islamischen Ländern, da sind wir wirklich sehr enttäuscht. Sie sind ja nicht mal unparteiisch. Sie haben ja auch also sich an diese Gruppe angeschlossen, die das Vorgehen der chinesischen Regierung unterstützt haben. Aber das zeigt auch, wie diese Länder von China wirtschaftlich abhängig sind, dass sie nicht Mut haben, ihre Stimme zu erheben und sagen, das geht nicht, also das ist ungerecht, also das kann man also im 21. Jahrhundert eines Systems nicht akzeptieren. Natürlich von USA, EU und Deutschland warten wir auch mehr. Sie wissen ja, das Europäische Parlament hat eine Resolution abgeschlossen, dass China sofort die Lager schließen soll und Inhaftierte alle freilassen soll und dann auch so einen Zugang zu einer unabhängigen Kommission gewähren soll. Das ist schon was. Und dass auch Wirtschaftsprofessor Ilham Tohti, der seit 5 Jahren im Gefängnis ist, das Sacharow-Preis bekommen hat, das ist auch ein starkes Zeichen. Wir begrüßen natürlich solche Reaktionen, aber es muss noch mehr Sanktionen geben. Da muss dann auch Wirtschaftskonzerne, Wirtschaftsverbände, also ganze Medien, Menschenrechtsorganisationen, weil ja, das ist ja eine Verbrechen gegen Menschheit. Also das ist nicht nur Uiguren, das ist ein Verbrechen gegen Menschheit und dagegen müsste alle demokratischen Kräfte kämpfen.
Can, wir haben unsere User gefragt, was wollt ihr wissen zu Xinjiang und Chinas Umgang mit den Uiguren? Jürgen Rosenthal fragt, die Presse berichtete auch von Terroristen im Umfeld der Uiguren, die einige Anschläge mit vielen Toten und Verletzten verübt haben, seit Jahren. Was sagen Sie dazu?
Ich habe auch davon gehört, aber das ist keine organisierte, geplante Terrororganisationen oder Gruppen. Die sind also verzweifelte Leute, die ihre Familienangehörige aus der Wohnung, aus den Häusern abgeschleppt worden sind oder seit Jahren sitzen ihre Angehörige im Gefängnis.
Das war Asghar Can, der Vorsitzende der uigurischen Gemeinde in Europa und Europareferent im Weltkongress der Uiguren. Dankeschön, vielen Dank für das Gespräch. Einer, der China und die Region um Xinjiang gut kennt, aus eigenem Erleben, ist der Journalist Harald Maas. Er hat viele Jahre als Zeitungskorrespondent aus Asien berichtet, von Hongkong und Peking aus hat er fast 1,5 Jahrzehnte den atemberaubenden Aufstieg Chinas und den gesellschaftlichen Wandel verfolgt. Für seine Reportage aus Xinjiang wurde er gerade mit dem Deutschen Reporterpreis ausgezeichnet. Herr Maas, hallo. Wann waren Sie das letzte Mal in Xinjiang?
Ich war im Sommer 2018 in Xinjiang für eine größere Recherche. Insgesamt war ich 3 Wochen in der Region, davon 2 Wochen in Xinjiang und 1 Woche in den umliegenden Ländern, weil viele, vor allen Dingen sensible Interviews, kann man nicht in Xinjiang führen.
Sie sind auf eigene Faust und auf eigene Kosten in die Region gereist, auch ohne ein großes Medienunternehmen im Rücken. Warum war es Ihnen so wichtig, dorthin zu reisen?
Auf das Thema gekommen bin ich tatsächlich Anfang 2018. Da hat mich ein Mitglied der uigurisch-kasachischen Gemeinde in Deutschland kontaktiert und hatte mich dort darauf hingewiesen, dass ganz viele Familienangehörigen sich nicht mehr trauen, ans Telefon zu gehen, dass offensichtlich Menschen verschwinden in der Region. Und das Ausmaß war allerdings da noch nicht klar, auch noch nicht klar, als ich losgefahren bin.
Wie muss man sich Ihre Reise dorthin vorstellen? Was haben Sie dort erlebt?
Ich bin über Kasachstan eingereist und tatsächlich direkt hinter der Grenze hat man fast das Gefühl, in einem Militärgebiet, fast schon Kriegsgebiet zu sein. Überall militärische Fahrzeuge, die dort fahren, die Eingänge zu jedem Gebäude sind verbarrikadiert, teilweise mit Panzersperren. Man wird untersucht, mit Metalldetektoren geprüft. Man hat wirklich das Gefühl, in Kriegsgebiet oder auf jeden Fall sehr, sehr kontrolliertes Gebiet zu fahren. Und das setzt sich dann fort. Ich bin insgesamt fast 2000 Kilometer auf dem Landweg durch die Region gefahren, bewusst mit Bussen und Zügen, weil ich wirklich auch erleben wollte, wie ist die Situation dort. Und allein um Busticket zu kaufen, in den Bus zu kommen, muss man durch Gesichtsscanner durch. Das ist eine digitale Überwachung, die dort stattfindet. Man hat tatsächlich das Gefühl, man ist in einem kontrollierten Gebiet, wo die Leute wirklich nur noch Angst haben. Und das merkt man sehr, sehr deutlich.
Wussten die Behörden, wer sie sind?
Das wussten sie nicht, sonst hätten sie mich sicherlich dort nicht frei rumfahren lassen. China stellt sich ja offiziell auf den Standpunkt, dass die Situation in Xinjiang sehr gut ist, dass die Volksgruppen in Harmonie zusammenleben. Und von daher ist es auch tatsächlich möglich, auch weiter als Tourist in das Gebiet zu fahren. Trotzdem versucht natürlich die Regierung sehr stark auszusieben, wer dorthin kommt. Akkreditierte Journalisten zum Beispiel, die in Peking oder Shanghai arbeiten, haben fast keine Möglichkeit, dort zu arbeiten. Wenn sie dort ankommen, werden sie innerhalb von wenigen Stunden normalerweise sofort, ist die Staatssicherheit bei ihnen. Leuten, mit denen sie sprechen, werden eingeschüchtert. Oftmals können gar keine Gespräche stattfinden. Die können praktisch in der Region nicht arbeiten. Das war auch ein Grund, eine Überlegung, warum ich dorthin gefahren bin, weil mir klar war, wenn jemand diese Geschichte machen kann, dann kann die nur jemand von außen machen und dann kann die nur jemand verdeckt machen. Die Frage, warum China nicht erkannt hat, dass ich Journalist bin, da möchte ich jetzt nicht genau darauf eingehen, aber das war das, was es auch möglich gemacht hat, diese Reportage dann zu schreiben.
Wenn Sie so arbeiten müssen, wie war es dann überhaupt möglich, mit Menschen zu sprechen, die Ihnen aus dem Alltag berichten konnten und das, was Sie erlebt haben?
Tatsächlich habe ich viele Interviews an versteckten Orten außerhalb von Xinjiang geführt, um die Interviewpartner zu schützen. Selbst wenn man versucht, es heimlich zu machen, wirklich Interviews in der Region, also in Xinjiang selber zu führen, weil man sofort rechnen muss, dass diese Menschen ins Lager gesteckt werden, allein schon, weil sie mit einem Ausländer sprechen. Ich habe über ein Dutzend Familien gesprochen, die Insassen in den Lagern haben, mit Insassen, die selbst in den Lagern waren, von denen mir manche von den ganz harschen Bedingungen, die dort herrschen, auch berichtet haben, bis hin die an Foltergrenzen in manchen Bereichen. Diese Interviews habe ich sozusagen im geschützten Raum außerhalb von Xinjiang geführt und das hat es dann möglich gemacht, dieses Bild dann auch zusammenzusetzen. Und viele dieser Informationen konnte ich dann auch nachrecherchieren. Bei meiner Reise die Region insgesamt habe ich 3 Umerziehungslager auch tatsächlich von außen gesehen und besuchen können, mir dann ein Bild machen können. Das ist nicht einfach, dorthin zu kommen, weil Sie müssen sich vorstellen, allein wenn Sie dem Taxifahrer dann eine Adresse angeben, wäre das schon so verdächtig, also sowohl für den Taxifahrer wie für Sie selber. In China ist der ganze digitale Raum so kontrolliert, es gibt kein Google Maps zum Beispiel, das heißt, Sie müssen chinesische Apps verwenden, Baidu Maps zum Beispiel ist sowas, die werden überwacht, wenn Sie dort auch sozusagen eine sensible Adresse eingeben, wo Sie sozusagen hin möchten. Meistens habe ich tatsächlich dann versucht, Papierkarten sozusagen mir von den Städten zu besorgen, bin bewusst zu Orten gefahren, die unverdächtig waren. Das war dann mal ein Tempel, das war mal vielleicht ein Restaurant, das in der Nähe war und bin dann sozusagen zu Fuß weiter, um das zu sehen.
Sie haben von den Umerziehungslagern gesprochen. Wie muss man sich das vorstellen, wenn man daran vorbeifährt? Wie sehen die aus?
Nach meinen Erkenntnissen und soweit man das heute versteht, hat China das in verschiedenen Schritten gemacht. Am Anfang wurden diese Lager tatsächlich in den Städten, zum Teil in bestehende Gebäude sozusagen integriert. Das heißt, ein Lager, das ich besucht habe, das war ein psychiatrisches Krankenhaus. Allerdings hat man, und das wurde dann auch durch Menschenrechtsorganisationen verifiziert, dass es tatsächlich als Umerziehungslager genutzt wird. Ein anderes war eine Schule. Das heißt, man hatte sozusagen am Anfang hat man bestehende Gebäude verwendet und ist dann Schritt für Schritt dazu übergegangen, große Anlagen tatsächlich im industriellen Maßstab. Ein ehemaliger Insasse aus so einem Lager hat mir erzählt, es waren 5000 Menschen, die mit ihm da sozusagen drin waren. Das sind, kann man sich vorstellen, als eine riesige Anlage mit meterhohen Mauern, Wachtürmen, wie ein Gefängnis letztendlich. Diese Anlagen sind allerdings noch schwerer zu besuchen, weil die meistens und bewusst außerhalb der Städte sind und der Orte. Und wenn sie dort auch nur in die Nähe fahren, ist es sofort verdächtig und werden sie sofort gestoppt.
Das heißt, man hört immer wieder, der chinesische Staat will die Uiguren als Ethnie auslöschen. Würden Sie das nach Ihrer Reise auch so sehen, so sagen?
Ich glaube, was offensichtlich ist, er möchte die Kultur der Uiguren auslöschen. Das ist ganz deutlich. Das merkt man, wenn man mit Uiguren spricht, dass sie, was vor Jahren noch möglich war, dass sie an den Schulen ihre eigene Sprache zum Teil sprechen durften, dass sie ihre eigene Kultur, Musik, verschiedene andere Sachen einfach pflegen konnten, dass das immer weniger und fast gar nicht mehr möglich ist. Sie müssen sich vorstellen, sie bringen dann ihr Kind zur Schule, sind selber Uigure, die Lehrerin ist Uigurin und sie müssen sich aber auf Hochchinesisch unterhalten, selbst wenn sie außerhalb der Schule sind. Das ist ein so starker Eingriff in den Stolz und auch in das Innerste dieser Menschen. Die Lager sind nicht so aufgebaut, dass dort die Menschen getötet werden sollen. Das auf keinen Fall. Da gibt es keine Hinweise drauf, auch wenn es Todesfälle gab. Aber das System ist so aufgebaut, dass für die uigurische Kultur kein Platz mehr ist. Wenn sie Uigure sind, sind sie verdächtig. Sie gelten als minderwertig, sie gelten als kriminell, sie gelten als triebgesteuert. Die sind sozusagen ein Mensch zweiter Klasse und das ist schon sehr, sehr weit, wie China dort geht und das ist auch ein Unterschied zu der Politik der vergangenen Jahrzehnte.
Wir haben unsere User gefragt, was wollt ihr wissen zu Xinjiang und Chinas Umgang mit den Uiguren? Ich leite die Fragen jetzt einfach mal an Sie weiter. Tobias Grames fragt, gibt es Uiguren nur in der Region Xinjiang?
Ungefähr 9 von 10 Uiguren leben tatsächlich in der Region Xinjiang. Es gibt allerdings auch Uiguren, die natürlich in ganz China verteilt sind. Dann gibt es in den Nachbarländern natürlich in Kasachstan, Kirgisistan, Usbekistan, Russland, einige uigurischen Gemeinden. Die Türkei ist auch recht wichtig geworden für die Uiguren, weil tatsächlich, und das ist ganz interessant, dass die uigurische Sprache ist sehr nah an dem Türkischen. Die können sich sehr gut unterhalten. Auch kulturell führt man sich sehr nah zu den Türken. Dass dort Leute, die flüchten mussten, sozusagen sind viele in der Türkei untergekommen. Tatsächlich gibt es in München und in Deutschland eine uigurische Gemeinde, weil tatsächlich viele Leute Asyl suchen mussten und auch nach Deutschland gekommen sind.
Mhm. Dian Tamburo fragt, warum haben die Chinesen so ein Problem mit so einer kleinen Minderheit? Das ist doch lächerlich.
Da gibt es mehrere Gründe. Auch wenn die zahlenmäßig klein sind, die Uiguren, und es leben ja auch zum Teil auch noch, das sind dann noch kleinere Minderheiten, Kasachen und andere Minderheiten in der Region, ist das Gebiet doch sehr groß. Das ist mehrmals so groß wie Deutschland. Es ist sehr reich an Bodenschätzen. Es ist strategisch sehr wichtig. Und das ist für China sehr, sehr wichtig, dort die Kontrolle zu behalten, diese wirkliche Kontrolle haben sie tatsächlich auch erst bekommen, sehr spät, erst mit Gründung der Volksrepublik China, dass das sozusagen auch wirklich ganz klares Teil war von China wurde. Das ist soweit auch verständlich, da würde jeder Staat wahrscheinlich darauf achten irgendwie, dass das ja nicht auseinanderfällt. Die Methoden allerdings, mit denen China da vorgeht und vor allen Dingen jetzt in den vergangenen 2 Jahren, sind halt sehr bedenklich.
Mhm. Hanna Jakob fragt, warum macht Deutschland nichts dagegen? Verstehe ich nicht. Einfach alles aus China boykottieren.
Tatsächlich macht Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern einiges. Das geht sehr viel, dass sich die deutsche Diplomatie, das Außenministerium für Einzelfälle einsetzt. Oftmals, wenn das mit Verwandten, die in Deutschland leben, dass man nachfragt, ob das genug ist, kann man sich natürlich fragen. Tatsächlich muss man sagen, hat es China sehr lange geschafft, diese Menschenrechtsverletzung fast 2 Jahre so unter dem Deckel zu halten, dass nicht wirklich große Aufmerksamkeit darauf gekommen ist. Das hat sich auch jetzt erst geändert in Deutschland. In anderen Ländern hat man das schon ein bisschen früher erkannt. China geht da sehr, sehr hart vor. China sieht jede Kritik oder auch jedes Hinterfragen, auch nur dieser Politik, sofort als Angriff auf die Souveränität, als Einmischung in innere Angelegenheiten. Es ist auffällig, dass mehrere Korrespondenten, die versucht hatten, über China zu berichten, dass sie tatsächlich des Landes verwiesen worden sind. Also China fährt da eine sehr, sehr harte Linie auch. Das heißt, man muss sich auch vorstellen, auch Unternehmen wie jetzt Volkswagen oder BASF, die in der Region Fabriken haben, was ja per se nicht erstmal verwerflich ist. Überall in China kann man natürlich sozusagen erstmal Wirtschaft machen, dass die aber sozusagen unter enormen Druck sind, natürlich von der Pekinger Regierung auch. Aber zu wünschen ist natürlich auch, Deutschland und der Westen natürlich klarer erkennt, was dort passiert und auch klarer Grenzen zieht.
Vielen Dank. Harald Maas hat uns erzählt über seine mutige Reise nach Xinjiang und über das Schicksal der Uiguren. Vielen Dank. Das war der Weltspiegel-Podcast von Eva Korell, Brigitte Abold und von mir, Philipp Abresch. Vielen Dank fürs Zuhören.